Mittagsstunde in Kleinklinike. Die Glocke läutet über einen stillen Ort, der gediegen und wohlhabend wirkt, so wie man das kennt aus dieser Ecke zwischen Potsdam und Berlin, gleich an der Klinikerbrücke. Aber einfach nur tolle Villen gibt's hier nicht. Alles wirkt vielmehr ein bisschen alt, wie aus der Zeit gefallen. Kein Wunder, Kleinklinike gehört zum Weltkulturerbe der Potsdamer Stiftung Schlösser und Gärten. Unter Denkmalschutz steht da natürlich auch die Kapelle, die als ein Kleinod märkischer Backsteingotik gilt und aussieht wie eine der großen Berliner Backsteinkirchen im Kleinstformat.
Ja, diese Kapelle, gehen wir ganz formal ran, ist 1881 eingeweiht worden nach zweijähriger Bauzeit. Und sie fasst ungefähr 100 Plätze und sie ist, macht einen warmen Eindruck. Innen ist viel mit Holz gemacht, zum Beispiel das Tonnengewölbe, das wirkt ja dadurch wärmer. Und die Fenster sind sehr hoch angelegt. Jemand sagte mal, hier ist ein Trabi-Effekt innen größer als draußen.
Erklärt Gerhard Petzholz, der ein Urenkel des Pfarrers ist, der die Kapelle einst errichten ließ. Schon damals hauptsächlich für die Ausflügler, so wie sie auch heute vor allem ein Ort für Besucher ist, die sich zu musikalischen Gottesdiensten gern nach Kleinklinike aufmachen. Und natürlich wird in der bildschönen Kapelle auch gern geheiratet. Für die Hochzeiten ist Gerhard Petzholz inzwischen zuständig.
Und als ich in Ruhestand ging, vor 8 bis 9 Jahren in Stahnsdorf, habe ich mich dann hier engagiert im Freundeskreis und auf dem Friedhof und mache da ehrenamtlich Tätigkeiten. Und seit 4, 5 Jahren mache ich jetzt hier Küsterdienst. Das heißt also, ich begleite, betreue Hochzeiten, Taufen. Ja, da bin ich dann hier als Küster im schwarzen Anzug und ja, begrüße die Leute, bin der Erste, der kommt und der Letzte, der geht. Das kann lange dauern. Manchmal wird ein kleiner Umtrunk noch mit einem Prosecco draußen gemacht. Und ja, es macht Spaß.
Spaß hat es Gerhard Petzholz in den letzten Jahren auch gemacht, sich mit der Geschichte von Kleinklinike zu beschäftigen. Schon in seinen Berufsjahren auf dem Stahnsdorfer Südwestkirchhof hat er gern geforscht nach den Lebensgeschichten, die sich mit den Gräbern verbinden. Sein historisches Interesse hat er dann nach Kleinklinike mitgebracht, wo er in Kontakt kam mit vielen Leuten, die sich nach dem Mauerfall für die Sanierung der Kapelle und des Friedhofs engagierten. Zu Hause hatte er vom Urgroßvater ja auch noch allerhand Unterlagen und überhaupt viele Fotos. So hat er seinen Ruhestand dann auch genutzt, um ein Buch über Kleinklinike herauszubringen, mit dem Titel »Kleinklinike – große Geschichte«.
Ja, sag mal, deutsche Geschichte, große deutsche Geschichte auf engstem Raume. Es fängt also an, schon mit den Hohenzollern, dass hier der alte Soldatenkönig hier das erste Jagdschloss hat errichten lassen. Das ist eines der ältesten Schlösser im Land Brandenburg. Und der Olle Fritz hatte hier, Friedrich der Große, mit Kleinklinike nicht so viel im Sinn. Er machte ein Lazarett hier aus dem Jagdschloss hier. Und dann ist Prinz Karl mit C geschrieben, also der jüngste Bruder vom ersten Kaiser, Wilhelm I. Das war hier sein Revier. Er war im Schloss Klinike, im Yachtschloss, und er hatte ein Faible für die Schweiz. Und hat dann hier, weil hier ein paar Berge sind, hat er hier 10 Schweizer, also Häuser im Schweizer Stil, sind keine echten, bauen lassen für Bedienstete, was sie vermietet. Und diese Schweizer Häuser haben leider kein gutes Ende gefunden. In der Mauerzeit sind von 10 Häusern sind 4 oder 5 entfernt worden, weil sie die Sicht störten.
Und doch, man merkt es noch, der Ort hat ein gewisses schweizerisches Flair. Nur gegenüber der Kapelle steht ein größeres Gebäude, das trotz schönster Sanierung immer noch ein bisschen nach Anstalt aussieht. Und das war es auch lange. Ein tristes Feierabendheim zu Zeiten der DDR, ein Waisenhaus in den Jahren davor, jetzt umgebaut in Eigentumswohnungen. Das Waisenhaus allerdings war ursprünglich sogar mal im Jagdschloss Klinike untergebracht. Die Einrichtung geht zurück auf einen berühmten Potsdamer Pädagogen.
Wilhelm von Türk, der hatte ein Waisenhaus, Zivilwaisenhaus in Potsdam begründet, gibt es heute noch. Und er brauchte noch mehr Platz und er baute Maulbeerbäume an für die Seidenraupenzucht, womit seine Züglinge beschäftigt werden sollen. Und da hat er das Yachtschloss gekauft und hat dort ein Waisenhaus, das zweite draus gemacht, wohnte selber mit drin und dadurch sind hier am Babelsberg dann Maulbeerbäume, Obstbäume und so weiter und er selber wohnte dann in der heutigen Karl-Marx-Straße hier am Griebnitzsee, direkt hatte er sein Anwesen, nannte es Türkshof.
Wilhelm von Türk war mit dem Schweizer Reformpädagogen Johann Heinrich Pestalozzi befreundet und wollte dessen Ideen im schulisch noch ziemlich rückständigen Brandenburg umsetzen. Ein Problem war, dass die Lehrer an den Grundschulen zu wenig verdienten. Und weil bei Hof viel Seide gebraucht wurde, kam man auf die Idee, Seidenraupen zu züchten und die Schüler mit dem Seidezupfen zu beschäftigen. Das sollte den Lehrern einen Zuverdienst ermöglichen. Das Zupfen musste allerdings bei großer Hitze vonstatten gehen. Eine Quälerei, die Wilhelm von Türk dann doch vermeiden wollte.
Er sagt, das geht nicht, die Kinder sollen hier nicht leiden bei der Arbeit, und hat eine Maschine von Italienern abbauen lassen, wo das nicht so heiß ist. Im Gegensatz zum Militärwaisenhaus, die haben ja auch Seidenrauben angebaut in Potsdam, und die Schüler vom Militärwaisenhaus, die wurden richtig als Arbeitssklaven da verpachtet, hier zum Arbeiten da. Aber Türk war, ging es darum, wie wir heute sagen, Arbeitstherapie, keine Ausbeutung, keine Kinderarbeit. Er war ja Pädagoge, das war gegen sein Prinzip hier.
Einen Maulbeerbaum hat sich Wilhelm von Türk dann auch für sein bescheidenes Grab auf dem Kleinkliniker Friedhof gewünscht. Und jetzt steht da auch wieder ein kleiner Maulbeerbaum. Gerhard Petzolds kümmert sich drum, denn Wilhelm von Türk gehört zu seinen Vorfahren. Eine Türk-Tochter war mit seinem Urgroßvater verheiratet. Kleinklinike, das war ursprünglich mal eine Siedlung, in der Ziegel gebrannt wurden. So wie in all den Orten, die Glien im Namen tragen. Glien ist das wendische Wort für Lehm. Aber als dann die Hohenzollern dort Schlösser errichteten, das Jagdschloss Klinike zuerst, später dann Schloss Babelsberg, da entdeckten auch die besser verdienenden Bürger, wie schön es sich am Stadtrand leben lässt. Und die weniger Betuchten gönnten sich zumindest mal einen Ausflug ins Grüne.
Hier war schöne, saubere Luft. Viele Berliner kamen hierher zur Erholung, brauchten nicht so weit aufs Land. Einige haben sich auch hier niedergelassen und Häuser gekauft oder zur Miete gewohnt. Hier war wirklich saubere Luft. Hier waren 6 große Gaststätten, die bekannteste ist Bürgershof. Und Dampfer hielten hier an, die Schifffahrt ging hier lang. Also es gibt schöne Fotos aus der Zeit.
Die sich dann auch finden in dem Buch, das Gerhard Petzolds über Kleinklinike geschrieben hat. So beschaulich abgelegen der Ort auch war von den Schrecken der Nazizeit, blieb er doch nicht unberührt.
Hier in Kleinklinike wohnte der letzte Reichskanzler, bevor Hitler kam, General Kurt von Schleicher. Der wohnte in der Griebnitzstraße. Und am 30. Juni 1934 war ja die Nacht der langen Messer, sage ich immer, der Röhmputsch, wo also die SS und Wehrmacht sich der SA entledigte, und haben aus unerfindlichen Gründen den Schleicher hier einfach in Kleinklinike in seinem Haus erschossen. Das war der 30. Juni.
Zu den Prominenten, die sich in Kleinklinike niedergelassen hatten, gehörten auch einige Uferstars, unter ihnen die britische Schauspielerin Lillian Harvey, die gerade zu Beginn der 30er Jahre auf dem Höhepunkt ihrer Karriere stand und zusammen mit Willy Fritsch damals das Traumpaar des deutschen Kinos war.
Sie hatte aber auch jüdischen Menschen in Potsdam geholfen, Unterschlupf gegeben, und das hat dem Goebbels nicht gefallen. Er hat sie zu sich zitiert, also sie hat sich als Britin nichts sagen lassen hier. Und dann wurde er zu bunt und dann hat sie kurzerhand Deutschland verlassen. War sehr peinlich für die Propaganda der Nazis, dass diese, war ja nun der blonde Traum der Ufer, die Frau dann 36, glaube ich, war, Deutschland verlassen hat. Das war schon ein Skandal aus Sicht der Machthaber damals hier. Ne?
In die Welt hinausgehen, um ein kleines bisschen Glück zu suchen, das konnten die kleinen Kliniker dann nach dem Mauerbau wirklich nicht mehr, denn
Klinike wurde eingemauert. Es ging schon 15 Jahre los mit Stacheldraht hier. Der Pfarrer, der hier war, der Pfarrer Strauß, der konnte man noch nach Nikolskoje hoch, hat er ein Moped auch geschenkt bekommen, eine NSU Quickly, legendäres Moped, ist er mal hoch zu der Kapelle gefahren. Es wurde schwierig. 1961 war dann Schluss, ist die Kliniker Brücke hier in Steinwurf entfernt. Und es konnten also hier noch Leute, die hier wohnten, durften hier rein. Dann waren hier die Grenzer, die Grenzkompanie war oben Berbesberg auf dem Berg gewesen. Und Kleinklinike war praktisch eingemauert. Es wurde mal so schön genannt, es sieht auf Karten noch aus, der Wurmfortsatz der DDR.
Der von Potsdam abgeschnitten ins Westberliner Gebiet reinragte. Kleinklinike wurde Sondersperrgebiet, in das man nur mit Genehmigung reinkam. Da fanden auch kaum noch Gottesdienste statt, erzählt Gerhard Petzolds. Aber gegen den Verfall der Kapelle wollte der Pfarrer doch etwas unternehmen. Nur, das ging anders aus als erwünscht.
Er wollte die Kirche das Dach reparieren lassen, dass es wenigstens noch nicht durchregnet. Und hat es wirklich geschafft, zu Mauerzeiten für ein kirchliches Gebäude, Handwerker waren ja immer knapp, hierher zu kriegen, drei Handwerker, Dachdecker. Und wie das so ist, waren junge Leute. Und zwei haben beschlossen abzuhauen. Der dritte sagt, nein, ich bleibe hier, ich habe Frau und Kind. Und dann sind die 65 abgehauen, da war noch keine Mauer, war nur Stacheldraht. Und dann hat der Pfarrer geschafft, war natürlich unangenehm, dass aus seiner Kirche die Dachdecker abhauen. Damit war die Dachdecken auch beendet hier. Und dann hat er geschafft von der Firma Schuke Orgelbau, dass die Orgel noch instand gesetzt wird. Und es waren immer zwei Mann. Und an einem Tag kam der andere Kollege nicht und der alleine, der ist dann alleine, wie gesagt, rübergemacht.
Tatsächlich war der winzige Ort so nah am Westen gar nicht leicht zu überwachen. Später ist dann auch noch eine spektakuläre Tunnelflucht von Kleinklinika ausgelungen. Nur eben der Pfarrer hatte mit Republikflucht nichts im Sinn.
Die Grenzer sahen ihm auch einen, ja, einen gottesfürchtigen Mann. Sie waren, der war ehrlich, der war offen, er war ein sehr frommer Mann und er überzeugte selbst diese Burschen hier, dass er eigentlich nichts Böses in ihrem Sinne, er wurde auch hier bewacht, er wohnte im Pfarrhaus noch bis 77. Es klingelte nachts das Telefon, es klingelten nachts Leute, er möge ihnen doch helfen. Also alles finden, man wollte ihn reinlegen hier. Ne? Aber er hat durchgehalten.
Und mit ihm auch manche andere, wie zum Beispiel die Frau, die in Potsdam eine Puppenklinik betrieb. Und natürlich die Leute im Feierabendheim, die nun kaum noch Besuch bekamen. Leicht war es nicht.
Es gibt viele, die gesagt haben, sie haben, wie sie sagen, eine Mauermacke gekriegt. Also du kommst morgens, musst du da über die Brücke, man hat sie erkannt, man muss nicht immer seinen Ausweis zeigen, die kannten ja alle, aber du kommst dann aus Potsdam, wo du gerade gearbeitet hast, dann hier abends wieder her und siehst nur die Mauer hier. Ich meine, es hat einen Vorteil, in Anführungsstrichen, die wollten ihre Wohnung abschließen. Besser bewacht konnte man gar nicht leben hier. Aber immer das Gefühl, die Mauer war ja immer zu sehen.
Was man sich heute kaum noch vorstellen kann, wo überhaupt nichts mehr von ihr zu sehen ist. Da, wo sie war, führt nun ein Radweg entlang. Mit Stelen, die an die Todesopfer erinnern, zu denen auch Grenzsoldaten gehörten. Hier fahren nun die Ausflügler rüber, die sich an Wochenenden inzwischen wieder reichlich einfinden. Ein lauschiges Nest, das ist Kleinklinike heute und man muss gut hingucken, um noch Spuren aus der DDR-Zeit zu entdecken.
An alte Zeiten, was DDR-Gebiet war, ist hier noch an einem Haus, dort war die Verkaufsstelle für den Ort, da steht heute noch dran, Konsum in roter Schrift und das wird auch bleiben, weil es unter Denkmalschutz steht.